Willkommen bei Zeit für Blaupause, dem Podcast rund um mentale Gesundheit. Blaupause ist eine ehrenamtliche Initiative für mentale Gesundheit im Gesundheitswesen. Wir informieren über verschiedene Gesundheitsthemen und fördern den Austausch von Betroffenen, Angehörigen und Interessierten. Wir finden, mentale Gesundheit geht uns alle an. Diese Podcast-Folge ist Teil einer Interviewreihe, in der wir mit verschiedenen Gästen über ihre Erkrankungen und persönlichen Erfahrungen sprechen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Triggerwarnung. In diesem Podcast werden sensible Inhalte rund um psychische Erkrankungen bis hin zu Suizid besprochen. Wenn du dich davon getriggert fühlst, dann hör diese Folge lieber nicht oder nicht alleine an. Am Ende des Podcasts und in den Shownotes findet ihr zahlreiche Hilfsangebote auch für Betroffene. Jeder von uns kennt es. Wir verlassen morgens das Haus, gehen zur Bahn und plötzlich kommt uns siebenteils die Frage in den Kopf: Habe ich den Herd ausgemacht? Und auch ganz sicher die Haustür abgeschlossen? Für die meisten Personen ist diese Frage schnell beantwortet oder beiseite geschoben. Nicht aber für Personen, die von einer Zwangsstörung betroffen sind. Ein solcher Zwang, wie beispielsweise zu kontrollieren, ob die Tür wirklich abgeschlossen ist, kann im Verlauf so stark werden, dass es schließlich das gesamte Leben bestimmt. Die Ursachen für das Entstehen solcher Zwänge sind dabei vielfältig. Vermutlich wirken psychische oder äußere Umstände, aber auch Veranlagung zusammen. Oder der Auslöser liegt in einer schweren Krise oder einem belastenden Lebensereignis. Zwangsstörungen können sich grundsätzlich in jedem Alter entwickeln. Schätzungen zufolge sind etwa 3 von 100 Menschen im Laufe ihres Lebens betroffen.
Und wir sprechen heute hier mit Franzi vom YouTube-Kanal Missverstand. Franzi ist von einem Kontrollzwang betroffen und sie spricht offen über ihre Zwangsstörung. Hallo Franzi.
Hi.
Hallo Franzi, wie schön, dass du heute bei uns bist und Zeit für eine Pause mit uns hast. Magst du dich vielleicht einmal vorstellen?
Ich bin die Franzi. Ich habe seit Jahren einen YouTube-Kanal, der heißt Missverstand. Da mache ich ganz verschiedene Sachen, teilweise nicht so ganz oft, aber ich gebe mir Mühe, soweit es geht. Und ja, ich bin Studentin und habe eine Zwangsstörung.
Ja, und danke, dass du mit uns hier heute darüber sprechen willst, über dieses Thema. Magst du uns denn etwas über deine Diagnose erzählen, auch wie sich das dann so in deinem Alltag äußert?
Also ich wurde, glaube ich, als ich 15 war, diagnostiziert. Ich glaube, das ist gar kein Wort. Aber genau, als ich 15 war, hatte ich die Diagnose gekriegt. Da war davor ein bisschen, habe ich halt einfach gemerkt, dass meine Symptome von meiner Zwangsstörung, welche halt zum Beispiel sind, ich habe ein extremes Problem mit Steckdosen und Herden und alles, was Elektronik angeht und Türen. Und das hat sich so über so 2 Jahre immer weiter, ja, ist immer extremer geworden. Zu dem Punkt, wo ich halt irgendwann gesagt habe, okay, ich möchte jetzt nicht mehr irgendwie was mit meinen Freunden machen, weil ich weiß, okay, dann muss ich als letztes aus der Haustür, was für mich damals so ein totales Problem war. Und dann habe ich gedacht, okay, irgendwas läuft hier schief. Bin zu meiner Mama gegangen. Meine Mama hat gesagt, okay, wenn du wirklich das Gefühl hast, dass das dein Leben beeinträchtigt, dann gehen wir zusammen zum Arzt. Und ja, dann waren wir beim Arzt und bei 2 Psychologen und dann haben die gesagt, das ist eine Zwangsstörung. Und dann war es klar.
Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert? Du hast ja eben schon angesprochen, dass du dann irgendwie dich nicht mehr so mit Freunden treffen wolltest und auch deine Mama darauf angesprochen hast. Wie war das denn damals?
Also ich glaube, ich bin einfach generell ein Mensch, ich schäme mich für solche Sachen überhaupt nicht, weil ich finde, da gibt's einfach überhaupt nichts für zu schämen. Ich habe das einfach allen immer, wenn sie gefragt haben, erzählt. Ich meine, ich habe ja dann auch direkt YouTube-Videos darüber gemacht, weil ich das Gefühl hatte, als ich meine Diagnose gekriegt habe, habe ich sehr wenig Sachen im Internet darüber gefunden. Und wenn, dann nur so ganz gruselige Beiträge irgendwie von Leuten, die sich halt 400 Mal am Tag die Hände waschen und eingewiesen sind und irgendwelche seltsamen Tumblr-Beiträge, wo Leute die OCDs irgendwie so romantisieren. Und das fand ich alles sehr seltsam. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich es halt einfach selber, dass vielleicht, wenn jemand in der gleichen Situation ist, er meine Videos sieht und sich denkt so, oh, okay, die Welt geht nicht unter.
Und was sind denn vielleicht so Dinge, die du dir grundsätzlich von der Gesellschaft wünschen würdest in Bezug auf Zwangsstörungen?
Also ich glaube, generell psychische Krankheiten sind so ein bisschen, also werden halt natürlich verschieden aufgefasst. Ich glaube, gerade eine Zwangsstörung oder auch Depressionen werden ganz oft verharmlost. so, ja, das hat doch jeder. Jeder ist mal traurig und jeder hat mal Angst, dass der Herd aus ist. Und deswegen können sich natürlich viele Leute damit so identifizieren. Aber eine Zwangsstörung oder eine Depression ist natürlich was viel, viel, viel Tiefigeres und was mit viel mehr irgendwie Leid verbunden ist. Also bei mir war es wirklich so, dass ich aufgehört habe, mit Freunden rauszugehen oder irgendwie in meine Schwimmtraining gegangen bin oder weiß das ich. Mhm. Und wirklich auch so irgendwann an dem Punkt war, dass ich halt wirklich, wenn ich die Sachen trotzdem gemacht habe, so richtig Herzrasen hatte und es war einfach immer in meinem Kopf. Und das ist natürlich viel mehr, als wenn sich jemand denkt, oh, habe ich den Herd angelassen. Das ist natürlich, das kennt jeder, aber das ist halt das nur 20 Mal schlimmer.
Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Und würdest du dann sagen, du wünschst dir einmal, dass es ein bisschen mehr darüber gesprochen wird und auch nicht verharmlost wird, in dem Fall quasi? Oder auch nicht romantisiert, wie du ja schon angesprochen hast, vielleicht auf Tumblr oder diese OCD-Sache.
Also bei Zwangsstörung finde ich schon so, dass dieses Wort, irgendwie dieses OCD oder so, also diese, eigentlich im sehr englischsprachigen Raum, dieses OCD wird halt total rumgeschmissen. Jemand ist nur gerne aufgeräumt und es wird ihm vorgeworfen, oh mein Gott, du bist so OCD. Auch, und das finde ich halt ganz, ganz... ja, Panne einfach, weil das so den Leuten, wie zum Beispiel mir oder auch anderen, die ich halt durch YouTube kennengelernt habe, so ein bisschen das abspricht, dass irgendwas da ganz offensichtlich nicht richtig läuft, weil die Gedanken, die man da hat, die Zwangsgedanken und die Zwangshandlungen, das sind keine Sachen, die man gerne macht oder die man irgendwie freiwillig macht, sondern dein Kopf ist da wirklich ein bisschen, ja, einfach ein bisschen schief gewickelt. Aber, und deswegen finde ich halt, dass das viel zu schnell rumgeworfen wird, wenn einfach nur irgendjemand ein sauberer Mensch ist oder gerne aufgeräumt ist oder weiß es nicht.
Ja, das ist ja auch eine große Herausforderung einfach für dich und andere mit Zwangsstörungen im Leben. Und da möchte man natürlich auch, dass das ernst genommen wird. Genau. Und vielleicht daran anschließend, was ist denn für dich in Bezug auf deine eigene mentale Gesundheit wichtig?
Also für mich... meine eigene mentale Gesundheit, also die ist, glaube ich, wie bei so vielen immer sehr am Schwanken. Also ich bin mittlerweile in meiner Zwangsstörung an einem Punkt, wo mich sie fast nicht mehr in meinem Alltag einschränkt. Also ich habe das ja auch jetzt schon eine ganze Weile und bin durch viele Phasen durchgegangen und habe viel darüber nachgedacht und auch gelernt. Und ich glaube, in Bezug auf meine generelle mentale Gesundheit ist ganz wichtig, dass man Leute hat, mit denen man über alles reden kann. Also das ist wirklich eins der wichtigsten Sachen, dass ich Leute um mich herum habe, denen ich immer absolut alles erzählen kann. Ich muss mich über nichts schämen und muss nie ein Blatt vor den Mund nehmen. Und sonst einfach so ein bisschen auf sich hören. Und wenn man halt eine Pause braucht, eine Pause einlegen und nicht irgendwie gerade... Also man hat ja generell oft so das Gefühl, dass man irgendwie da hinterherhängt und irgendwie faul ist im Augen der Gesellschaft. Und das ist halt in den meisten Fällen nicht der Fall, sondern manchmal braucht man einfach eine Pause.
Das stimmt. Ich glaube, das mit der Pause sollten wir uns alle auf jeden Fall grundsätzlich mal zu Herzen nehmen, regelmäßig und auch rechtzeitig Pausen zu machen. Du hast ja eben schon angesprochen, dass diese Zwangsstörung eben nicht so ein kleiner Teil ist, den man mal eben kurz wegignorieren kann, wenn es einem gerade nicht in den Kram passt. Wie gehst du denn jetzt mit deiner Erkrankung im Alltag um?
Also ich bin mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo ich, glaube ich, diese Zwangserkrankung sehr objektiv sehe und auch das so ein bisschen einfach von mir, es ist ein Teil von mir, aber ich weiß auch, dass das nicht ich bin. Mhm. Gleichzeitig. Also ich bin generell, glaube ich, ein sehr kontrollierter und ordentlicher und verantwortungsbewusster Mensch. Weswegen ich, glaube ich, halt gerade so ein bisschen mehr dazu tendiert habe, einen Kontrollzwang zu kriegen, als wie einen anderen Zwang. Aber ich weiß, dass dieser Punkt, an dem es zu einer Erkrankung wird, eine Erkrankung ist. Und ich merke es selber, wenn mein Kopf in diese Zonen geht, wo es halt so, oh, du hast zwar schon dreimal nachgeguckt, ob dein Handy richtig angesteckt ist, und du hast trotzdem Angst, dass es anfängt zu brennen in der Nacht. Dann weiß ich aber auch gleichzeitig so, ich weiß, dass es nicht rational denken ist. Und ich versuche da einfach ganz oft, ganz aktiv dagegen zu steuern.
Gibt es denn irgendwie so Tricks, die dir im Alltag helfen, mit den Herausforderungen umzugehen?
Also das ist gleichzeitig ein Trick, aber auch gleichzeitig nicht gut. Also teilweise einfach Verantwortung an andere abgeben. Also zum Beispiel, es macht was, deswegen bin ich auch so, Zwangsstörungen sind nicht rational. Mhm. Sobald jemand anderes die Haustür abschließt, ist es mir völlig egal. Mhm. Aber wenn ich die Haustür abschließe, dann ist es so, wenn die Haustür nicht abgeschlossen ist, ist das meine Schuld. Wenn irgendjemand einbricht und alles klaut. Sobald das irgendjemand anderes macht, ist es mir völlig egal. Nicht so, ich bin raus. Mhm. Und wenn ich halt merke, dass ich gerade irgendwie so in einem Bereich bin, wo die Zwangsstörung irgendwie so ein bisschen Überhand nimmt, tue ich das, glaube ich, öfters mal einfach so, kannst du jetzt die Haustür abschließen, weil ich weiß, sonst stehe ich jetzt hier 5 Minuten vor der Tür und ich habe jetzt einfach gerade da keinen Nerv für.
Gibt es denn vielleicht Dinge, aus denen du besonders gelernt hast oder auch Situationen, die dich irgendwie langfristig stärker gemacht haben in diesem ganzen Prozess?
Ja, ich habe zum Beispiel, da bin ich bis heute stolz drauf, ich habe nie die Bahn verpasst wegen meiner Zwangsstörung. Also ich habe nicht einmal die Bahn verpasst, obwohl ich teilweise wirklich 20 Minuten, bevor ich aus dem Haus gegangen bin, angefangen habe, meine Haustour zu machen und dann bis knapp vor der Tür stand. Aber ich bin dann einfach immer so weggerannt, weil ich mir dann so, okay, jetzt habe ich nicht mehr genug Zeit, um wieder zurückzurennen und nochmal nachzugucken. Also es gab schon viele Momente, wo ich einfach so gemerkt habe, ich bin immer noch Herr dieser Lage. Weil wenn man eine Zwangsstörung hat, hat man, glaube ich, oft das Gefühl, dass man da so ein bisschen ausgeliefert ist. Mhm. Und für mich war es immer irgendwie bestärkend zu sehen, ich bin immer noch Herr von meinem eigenen Kopf. Also die Zwangsstörung hat nicht mich komplett übernommen.
Ich wollte nur noch mal sagen, dass es natürlich sehr wichtig für Außenstehende ist, sowas zu hören, wenn du diese Erfahrungen berichtest, weil das natürlich was ist, was nicht jeder nachvollziehen kann. Und auch einfach, dass man weiß, wie es dir oder anderen mit Zwangserkrankungen in so einer Situation dann geht. Bist du denn oder warst du aktuell in therapeutischer Behandlung?
Ich war nie in therapeutischer Behandlung. Ich wäre total gerne. Also ich weiß noch damals, als dieser TAF-Beitrag rausgeht, den ich übrigens nicht so gut umgesetzt fand im Nachhinein. Also da haben mir aber viele Sachen nicht gepasst. Da wurde nämlich auch gesagt, dass ich gegen irgendwie Medikamentenbenutzung bin und gegen Therapeuten. Und das ist so far from the truth. Also ich wäre total gerne in Therapie gegangen. Aber ich wohne halt, ich war halt damals 15. Und ich wohne auf einem totalen Dorf und bis zum nächsten Therapeut wären das 1,5 Stunden Bahnfahrt gewesen und wieder 1,5 Stunden zurück. Und damals war ich halt Vollzeit in der Schule und habe das einfach nicht unter einen Hut gebracht. Aber ja, ich glaube, man muss halt auch wenn das, glaube ich, wichtig ist, einfach darüber zu reden, über meine Zwangsstörung zum Beispiel, für mich war das total therapeutisch, diese Videos zu machen. Muss man aber auch sehen, dass ich generell ein nicht so starker Fall war. Also ich habe mit so vielen Zuschauern über die Jahre gesprochen, die mir solche Horrorszenarien erzählt haben, und dann habe ich mich schon fast schlecht gefühlt, dass es mir eigentlich im Vergleich so gut geht. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass ich irgendwie darüber geredet habe und diese Plattform irgendwie eröffnet habe, dass so viele Leute mir in die Kommentare schreiben können und auch sich irgendwie öffnen. Aber ja, ich war nie in therapeutischer Behandlung. Ich wäre total gerne gewesen, weswegen ich auch so glücklich über die Kooperation letztes Jahr mit der Uniklinik Tübingen war, die ein Therapiekonzept entwickelt haben, das online funktioniert. Mhm. Das wäre nämlich damals, das hätte ich direkt gemacht. Also da wäre ich direkt dabei gewesen, aber das gab es damals leider noch nicht.
Wir haben tatsächlich in mehreren Interviews in der letzten Staffel, da haben wir ja ganz viel über Arbeiten in Zeiten von Corona gesprochen, war so am Ende ein bisschen die Quintessenz, dass die Pandemie natürlich eine Katastrophe ist und dass es furchtbar ist, aber dass manche Sachen einfach so ein bisschen mehr angestoßen worden sind. Absolut. Dass man vielleicht auch nicht alles face-to-face machen muss und dass es manchmal auch ganz gut ist, Dinge online zu machen. Hattest du denn auf deinem Weg einen Aha-Moment? Und wenn ja, wie sah der aus?
Ein Aha-Moment. Ich glaube, ich hatte ganz viele Aha-Momente. Aber ich Ich glaube, der wichtigste Aha-Moment war gleich am Anfang, als ich mein erstes YouTube-Video über das Thema gepostet habe, dass es halt so unfassbar vielen Leuten so ging, weil ich hatte mich halt damals so gefühlt, wie als wäre ich voll der Freak, weil keiner in meiner Familie oder so, keiner in meiner Umgebung hatte halt diese gleichen Probleme. Und das ist halt so schön am Internet, dass du immer Leute findest, denen es genauso geht und die dich verstehen können. Und ich glaube, das war ein großer Moment, wo ich das Gefühl hatte, okay, ich habe vielleicht eine psychische Erkrankung, aber ich bin trotzdem normal und anderen geht es genauso.
Ja, das ist schön. Und so wie du dich wahrscheinlich nicht mehr alleine gefühlt hast durch deine ZuschauerInnen, so ging es denen genauso, dass du eben sie auch verstehst und repräsentierst. Und das ist natürlich immer schön und wichtig. Genau, vielleicht kannst du uns noch mal etwas darüber erzählen. Gibt es denn so eine Art, in Anführungszeichen, Lieblingsvorurteil, was es für dich über deine Erkrankung gibt? Und auch, stimmt das denn überhaupt?
Also ich glaube, mein Lieblingsvorurteil ist halt einfach, dass ich einfach nur überreagiere und das so eigentlich, also dass ich irgendwie so Attention brauche, dass ich das halt eigentlich unter Kontrolle habe und das Ganze nur mache, weil ich mich irgendwie mitteilen muss oder weiß was ich. Und ja, und das ist halt, alle sagen, wenn du das ihnen erzählst, so, ja, mir geht's genauso. Und dann denke ich mir so, ich glaube nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist das, ich weiß nicht, ob das ein Vorurteil ist, aber das ist meine Hassreaktion. Aber gleichzeitig ist es auch gut, weil die Leute dann halt versuchen, irgendwie mit dir auf einer Wellenlänge zu stehen und zu versuchen, dich zu verstehen.
Ich denke, wir können daraus auch so ein bisschen lernen, dass wir vielleicht den Leuten erstmal zuhören und sie ernst nehmen, bevor man selbst direkt einhakt, dass es einem zum Beispiel genauso gehen würde, obwohl man ja noch gar nicht weiß, wie es der Person eigentlich geht. Mhm. Würdest du sagen, dass du oft mit solchen Vorurteilen konfrontiert wirst?
Mittlerweile nicht mehr, aber als ich angefangen habe und meine Zwangsstörung halt auch noch viel, viel, viel schlimmer war, auf jeden Fall, sehr oft, aber halt die meisten halt im Internet. Ich glaube generell, wenn halt jemand sagt, dass er glaubt, psychische Probleme zu haben, ihm einfach, wie du gesagt hast, einfach mal zuhören und das einfach nur annehmen. Man braucht gar keinen Kommentar dazu sagen, sondern einfach nur annehmen und dann irgendwie verarbeiten und nicht gleich seinen Senf dazugeben.
Ja, ich glaube, so zuhören ist allgemein schwierig, weil man wahrscheinlich auch relativ schnell dafür irgendwie eine Lösung finden will als Außenstehender. Würdest du denn sagen, dass Social Media eher Gift oder Bereicherung ist, wenn es um deine mentale Gesundheit für dich selber geht?
Also als ich jünger war, würde ich auf jeden Fall Gift sagen, weil ich habe, glaube ich, ich habe dann nicht nur eine Zwangsstörung gehabt, sondern ich war dann halt auch wahrscheinlich wie sehr, sehr, sehr viele junge Mädchen total, oh mein Gott, ich bin zu dick und ich sehe nicht so aus wie die ganzen Insta-Models, auf denen ich auf Instagram folge. Und das ist wirklich das, was ich so heftig finde, weil ich bin einfach irgendwann mal allen Leuten entfolgt, auf Instagram zum Beispiel, wo ich mich nicht besser fühle, nachdem ich den Post gesehen habe. Mhm. Jedes Mal, wenn ich das gedacht habe, habe ich den einfach direkt entfolgt. Und das war, glaube ich, der beste Schritt, so im Social-Media-Dasein, den ich hätte nehmen können. Mhm. Und ich glaube, Social Media ist ganz viel, was man halt selber für sich daraus macht. Aber ich finde, gerade für junge Menschen kann das super schnell extrem giftig und toxisch sein.
Damit hast du ja auf jeden Fall auch schon einen Ratschlag gegeben, denn das wäre jetzt noch meine nächste Frage. Und zwar, gibt es noch was anderes, was du deinem jüngeren Ich oder auch anderen Betroffenen raten wollen würdest?
Also ich würde Leuten raten, generell sich einfach irgendwie mitzuteilen. Also wenn man sich nicht seiner Familie oder seinen Freunden mitteilen kann, was leider oft der Fall ist und was extrem traurig ist, sich vielleicht irgendwie eine Community zu suchen im Internet, keine Ahnung, auf Reddit oder YouTube oder weiß wo ich. Und sobald es, vielleicht auch ohne Leidensdruck, aber mit Leidensdruck auf jeden Fall versuchen, professionelle Hilfe zu kriegen. Weil man muss das einfach nicht alleine machen. Das ist kein Ding, wofür du dich irgendwie schämen musst und du da alleine durch musst. Du kannst da ganz entspannt zu einer Psychologin, zum Psychologen gehen, wenn du einen Termin kriegst. Das ist nämlich das größte Problem, glaube ich, an der ganzen Sache. Mhm. Und dir Hilfe holen. Also holt euch einfach Hilfe und redet drüber. Dann wird es schon viel, 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 viel besser.
Das finde ich auf jeden Fall einen sehr hilfreichen und sehr schönen Tipp. Und vielen Dank auf jeden Fall für deine Offenheit. Wir haben jetzt noch eine letzte Frage, um so ein bisschen mehr gute Laune zu verbreiten. Wir haben in der letzten Staffel immer nach dem liebsten Anti-Stress-Lied gefragt. Aber dieses Mal würden wir gerne wissen, was ist denn dein persönliches Gute-Laune-Lied?
Über die Frage habe ich mir tatsächlich Gedanken gemacht, weil ich glaube, Gute-Laune-Lied kann man sehr in verschiedene Richtungen interpretieren. Also der erste Gedanke, den ich bei einem Gute-Laune-Lied hatte, war natürlich so Upbeat, wo man irgendwie dann irgendwie tanzen möchte. Aber für mich zum Beispiel, ich glaube, mein Gute-Laune-Lied ist Pink and White von Frank Ocean. Das habe ich nämlich vor ein paar Tagen, als ich im Flugzeug saß und plötzlich voll Angst gekriegt habe, dass dieses Flugzeug abstürzt, habe ich das angemacht und dann war ich plötzlich völlig entspannt und wieder gut drauf. Also ich glaube, das ist so die Quintessenz für mich von einem Gute-Laune-Lied, wo du, egal wann du das hörst, egal in welcher Situation, du einfach so, einfach ein schönes Lied.
Ja, das Lied findet ihr dann wie immer auf unserer Gute-Laune-Playlist auf Spotify. Vielen Dank, dass du heute da warst und dass du so offen über deine Erkrankung mit uns gesprochen hast. Bis bald!
Es hat uns wirklich sehr gefreut und wenn ihr auch noch mehr von Franzi hören wollt, könnt ihr ja auch gerne mal auf ihrem YouTube-Kanal Missverstand vorbeischauen.
Der ist in den Shownotes verlinkt.
Ja, könnt ihr sehr gerne vorbeischauen und oder auch nicht, wie ihr wollt.
Okay. Das war Zeit für Blaupause. Wir hoffen sehr, dass euch die Folge gefallen hat und freuen uns über Feedback und Themenvorschläge über unsere Social-Media-Kanäle. Diese findet ihr zusammen mit den in der Triggerwarnung erwähnten Hilfsangeboten und unserer Gute-Laune-Playlist in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. In dieser Staffel geben wir euch in jeder Folge weiterhin einen passenden Filmtipp. Auch diesen findet ihr in den Shownotes. Bis bald.